Ja, unser Pastor Manuel Neb wird heute über die Jahreslosung predigen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich werde uns jetzt den Text, in dessen Zusammenhang das vorkommt, vorlesen aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Allerdings ist es da ein bisschen anders formuliert, aber das werdet ihr schon merken. Am Fuße des Berges fanden sie eine große Menge vor, die sich um die übrigen Jünger versammelt hatten, während einige Schriftgelehrte ein Streitgespräch mit ihnen führten. Die Menschen waren in großer Aufregung, als Jesus auf sie zukam. Dann liefen sie ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. »Worüber streitet ihr euch?«, fragte er. Ein Mann aus der Menge ergriff das Wort und sagte: »Lehrer, ich habe meinen Sohn hergebracht, damit du ihn heilst. Er kann nicht sprechen, weil er von einem bösen Geist besessen ist, der ihn nicht reden lässt. Immer wenn dieser böse Geist ihn packt, wirft er ihn gewaltsam zu Boden. Er hat Schaum vor dem Mund, knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht.« Jesus sagte zu ihnen: »Ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir.« Sie brachten ihm das Kind, als der böse Geist Jesus sah, schüttelte er den Jungen in heftigen Krämpfen. Er fiel zu Boden und krümmte und wälzte sich mit Schaum vor dem Mund. »Wie lange geht das schon so?«, fragte Jesus den Vater des Jungen. Er antwortete: »Seit er ganz klein ist. Der böse Geist wirft ihn oft ins Feuer oder ins Wasser, um ihn umzubringen. Hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Tu etwas, wenn du kannst.« »Was soll das heißen, wenn ich kann?«, fragte Jesus. »Alles ist möglich für den, der glaubt.« Der Vater rief: »Ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. So. Als Jesus sah, dass die Menge der Zuschauer ständig größer wurde, bedrohte er den bösen Geist: »Du tauber und stummer Geist, ich befehle dir, fahre aus diesem Kind aus und kehre nie wieder zurück.« Da schrie der Geist auf, packte den Jungen noch einmal, warf ihn hin und her und verließ ihn. Der Junge lag reglos da, sodass die Menge dachte, er sei tot. Doch Jesus nahm die Hand des Jungen und half ihm aufzustehen, und er stand auf. Als Jesus später mit seinen Jüngern allein im Haus war, fragten sie ihn: »Warum konnten wir diesen bösen Geist nicht austreiben?« Jesus antwortete: »Diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden.« Soweit. Wir hören jetzt die Predigt.
Die Band hat es gewagt, den Pastor in eine Art Käfig einzusperren. Aber ich werde schauen, wie ich mich hier vorne bewegen kann. Ich bin ein Kind, aufgewachsen in den 80er und 90er Jahren. Gibt es noch so ein paar Kinder, die in dieser Zeit aufgewachsen sind? Ja, okay. Ihr rockt. Bei uns gab es eine Tradition am Samstagabend in der Familie Neb. Wir haben zunächst die Sportschau geguckt. Und dann im Anschluss gab es immer mal wieder so eine große Samstagabendshow. Also in den 80er, 90er Jahren gab es sie noch, die großen Samstagabendshows. Das, was heute läuft, ist ja alles vernachlässigbar. Und die Mutter aller Shows ist, jawohl, da ist er, der Tommy. Er ist für mich ein großes Vorbild als Moderator. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Das ist ja leider vorbei. Dieses Jahr gibt es nochmal eine Jubiläumssendung übrigens. Ist letztens, ich sag nicht, wo ich das gehört habe, war bei Helene Fischer. Da hat Thomas Gottschalk verraten, dass es eine Jubiläumssendung gibt. Genau, aber immer wenn der Thomas Gottschalk dann nochmal auftaucht im Fernsehen, denke ich immer, gleich geht Wetten, das los. Also er sieht ja auch immer noch fast so aus wie da und irgendwie verändert er sich nicht. Auf jeden Fall, Wetten, das bestand immer aus einer Reihe Promis, die dann auf der Couch Platz genommen haben und ein paar Musikacts, die Thomas Gottschalk dann groß angekündigt hat. Und namensgebend für diese Sendung waren immer die Wetten. Und da gab es ja ganz verschiedene Sachen, Golfbälle, die in Basketballkörbe geschossen wurden und das sollten mehr sein, als ein Basketballprofi mit der Hand mit dem Basketball reinwirft oder Baggerwetten oder Hundewetten. Bei den Hundewetten war immer interessant, es wurde ja immer ein Wettkönig am Ende bestimmt und sobald ein Hund angetreten ist, konnten eigentlich alle anderen Wettkandidaten einpacken, weil in Deutschland gewinnt immer der Hund. Das könnt ihr euch auch schon merken von dieser Predigt. Was auch immer euch das im weiteren Leben nutzen wird. Es war also immer irgendeine herausfordernde Idee, die jemand hatte, eine Wette, die der platziert hat und dann gab es einen Wettpaten bei den Prominenten und der musste dann abschätzen, schafft dieser Kandidat das oder schafft er das nicht? Und da lagen immer Glaube und Zweifel nah beieinander, weil das waren ja teilweise wirklich sehr, sehr schwierige Herausforderungen, denen sich diese Leute gestellt haben. Und der Promi hat dann so überlegt und abgewägt, schafft er das? Vielleicht ist der Kandidat mir sympathisch, ich würde ja gerne Ja sagen, aber ich weiß es nicht, es ist doch ganz schön schwierig. Und ich wette, dass ihr das auch kennt aus eurem Leben. Dass da so Herausforderungen sind, wo ihr manchmal vorher nicht wisst, ob ihr das packt oder nicht, ob ihr es glauben könnt, dass es klappt, dass es aufgeht oder dass ihr Zweifel habt, dass ihr diese Herausforderungen packen könnt. Das ist im Kleinen und im Großen so. Ich hatte letztens eine kleine Herausforderung. Wir als Familie haben einen Gutschein bekommen, in einen Trampolinpark zu gehen. Und ich habe mich vorher gefragt, ist das wirklich eine gute Idee für mich? Vor ein paar Jahren hatte ich mal zwei Bandscheibenvorfälle und bin seitdem nicht so viel Trampolin gesprungen. Und ich habe überlegt, oh, klappt das? Ich hätte schon Lust, aber irgendwie, weiß ich nicht, dann könnten wieder Schmerzen kommen und da sind ja auch irgendwelche komischen Sprunggeräte und so, will ich das ausprobieren oder nicht? Und habe es hin und her bewegt und bin dann am Ende zu dem Schluss gekommen, ich muss einfach mal springen, um es auszuprobieren. Und bin dann in diesen Trampolinpark gegangen mit meinen Kids und meinem Schwager und seiner Frau und es hat geklappt. Es hat geklappt, ich habe mich gefreut und hatte jede Menge Spaß, mit meinen Kids da rumzuhüpfen in diesem Park. Kann ich sehr empfehlen, alle Leute, die nicht rückengeschädigt sind oder wieder einigermaßen stabil, geht mal in den Trampolinpark. Im Großen und Kleinen gibt es Herausforderungen in unserem Leben. Vielleicht siehst du 2020 etwas auf dich zukommen oder du steckst schon mittendrin. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, gehst du eher optimistisch oder eher pessimistisch da dran. Aber oft ist es so ein schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen in unserem Leben zwischen Optimismus und Pessimismus. Und wenn du als Christ unterwegs bist, dann kommt immer noch dieser Faktor Gott dazu. Besonders dann, wenn wir mit unseren eigenen Möglichkeiten an unsere Grenzen kommen. Nicht erst dann eigentlich spielt der Faktor Gott eine Rolle, aber manchmal ist es verrückt, ne? Denn vieles, was so machbar erscheint, das machen wir alles alleine. Und wenn es dann so an unsere Grenzen geht, wenn wir denken, unsere Möglichkeiten hören hier auf, dann kommt Gott ins Spiel. Damit begrenzen wir Gott eigentlich auch auf einen komischen Bereich, weil letztlich sind wir immer von Gott abhängig. Aber es gibt so Situationen, es gibt so Herausforderungen, vor denen stehst du und dann merkst du, jetzt kommt mein Glaube irgendwie unter so einen Stresstest. Kommt Gott jetzt auch an seine Grenze? Kann ich ihm vertrauen? Oder habe ich Zweifel daran, dass Gott hier noch etwas tun kann? Wie ist es bestellt um meinen Glauben? Mit diesem Gegensatzpaar von Glaube, Unglaube, von Zweifel spielt die Jahreslosung, spielt dieser Vers, den Frank Adams eben aus der ganzen Geschichte vorgelesen hat. In der Luther-Übersetzung lautet dieser Vers: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ach, da ist immer noch Thomas Gottschalk, ja. Eva Jung, eine Künstlerin, hat es dieses Jahr so umgesetzt, sie macht immer irgendwas Kreatives zur Jahreslosung. Sie hat diesmal so ein Wasserglas hier konzipiert und eine Art Glaubenspegel da dargestellt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das ist ja manchmal so ein Pegelstand, den wir auch kennen. Manchmal fühlt man sich so kraftvoll und stark im Glauben und denkt, ja, mit Gott kann ich über Mauern springen. Und dann irgendwann denkt man aber, oh, ist irgendwie leer gelaufen, irgendwie Zweifel, verzweifelt. Das kennen wir manchmal, dass es so schwankt in unserem Leben zwischen Glaube und Unglaube. Je nachdem, was wir vor Augen haben, je nachdem, in welcher Situation in unserem Leben wir stehen. Die Geschichte, aus der dieser Vers stammt, ist ziemlich dramatisch. Wir haben das eben gehört, dass ein Vater, der bangt um seinen Sohn, weil er krank ist. Und ich kann mich sofort reinversetzen in diese Situation. Haben wir erst letzte Woche gehabt, nicht in dem Ausmaß wie in der Geschichte, aber wir hatten die Situation, dass sich das Knie unserer Tochter entzündet hat. War eine Schürfwunde zuerst und dann kam eine Entzündung rein und dann sind wir über Neujahr noch zu Hause gewesen, sind dann nach Hause gefahren am Mittwoch. Und als wir am Ende von der Fahrt zu Hause angekommen sind, da hat uns die Amelie nicht so gut gefallen. Weil da war auf einmal Fieber da und irgendwie so der Blick, wie sie geguckt hat, das war nicht mehr so klar. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren noch an diesem Abend, weil Mittwoch, Nachmittag, Abend ist ja schwierig, irgendeinen Arzt noch ausfindig zu machen, waren im Krankenhaus. Und der hat dann auch festgestellt, dass diese Wunde ordentlich infiziert gewesen ist und jetzt hat sie ein Antibiotikum bekommen und es geht ihr wieder gut. Aber man spürt in diesen Situationen sofort, dass man so in Angst gerät und man will alles tun dafür, dass es dem eigenen Kind wieder besser geht. Und so geht es dem Vater hier. Der versucht alles, damit es seinem Kind wieder gut geht. Und er trifft dann zunächst auf die Jünger von Jesus, aber die Jünger können ihm irgendwie nicht helfen. Jesus ist noch unterwegs, davor gab es so eine Szene, wo er mit Johannes und Petrus auf dem Berg ist und so ein ganz eindrückliches Erlebnis. Und in dieser Zwischenzeit spielt sich das ab, dass der Vater mit seinem Sohn zu den Jüngern kommt. Und Jesus kommt dann rein in die Situation, verschafft sich einen Überblick und fragt, was ist denn hier los, was gibt es denn hier für eine Diskussion? Und die Jünger sagen erstmal nichts. Sie sind ein bisschen peinlich berührt wahrscheinlich, haben das ja irgendwie nicht so hingekriegt, wie sie das gerne hingekriegt hätten. Und deshalb sagt der Vater, ich bin hier hingekommen mit meinem Sohn und wollte Hilfe haben, habe deine Jünger gebeten, dass sie etwas für meinen Sohn tun, aber sie konnten es nicht. Und dann kommt ja eine relativ scharfe Antwort von Jesus auf das, was da passiert ist. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Das ist so ein bisschen, dass Jesus mit seiner Geduld am Ende ist. So scheint das. In dieser Situation ist übrigens nicht auf die Jünger bezogen, sondern auf all die Leute, die da wieder versammelt sind und die eine Diskussion lostreten, die Schriftgelehrten und Pharisäer, die wieder sagen, ach, woher hat er denn seine Macht? Hat er überhaupt Macht? Ist es der Sohn Gottes? Also immer wieder diese Diskussionen und ein Volk, viele Menschen, die viel sehen von Jesus, die Jesus erleben, die Jesus hören und doch nicht glauben, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Den Jüngern wendet Jesus sich nach dieser Szene noch einmal zu und sie fragen ja, warum ging das nicht mit dem, warum konnten wir dem Jungen nicht helfen? Und Jesus gibt ihnen dann eine Antwort, warum das nicht geklappt hat. Aber er wirft hier nicht den Jüngern das vor, sondern er spricht diese Gruppe von Menschen dort an. Und der Mann bringt dann seinen Sohn zu Jesus und es geht sofort los wieder mit diesen Symptomen, die den Jungen schon so lange quälen. Und Jesus betreibt dann noch kurz Anamnese, fragt nach, wie lange geht das denn schon? Und der Vater sagt, das ist schon eine ganze Weile, seit er klein ist, der Junge. Und er schließt dann mit diesem Satz, der Vater, doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun. Da steckt so ein bisschen Hoffnung drin. Da steckt aber auch Zweifel drin. Ich wünsche mir das so sehr, dass es meinem Kind besser geht. Ich kann mir schon vorstellen, dass du da was machen kannst, aber das muss sich erst noch zeigen, ob das wirklich klappt, dass du meinem Sohn helfen kannst. Wenn du etwas kannst. Da steckt auch so ein bisschen diese Lehrernummer drin, wenn der Lehrer dir sagt, also wenn du geübt hast für die Prüfung, dann schaffst du das jetzt, die Prüfung auch zu schreiben. So ein bisschen Druck, den der Vater da auf Jesus legt, spürt man da auch raus aus diesem Satz, den der Vater dort sagt. Und Jesus reagiert dann auch etwas irritiert. Ist ja fast ein bisschen übergriffig, was der Vater dort macht. Wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Jesus dreht den Spieß rum. Der Vater fragt nach dem Können von Jesus und Jesus fragt zurück. Er fragt im Grunde nach dem Vertrauen, dieses Vaters, nach dem Glauben des Vaters. Alles ist möglich für den, der glaubt. Dieser Vater hatte viel gesehen, hatte viel gehört von dem, was Jesus getan hatte. Und deshalb könnte er in dieser Situation jetzt einfach mal alle Wenn und Abers beiseite legen und vertrauen darauf, dass Jesus ihm helfen kann, dass Jesus etwas tun kann. Für den, der glaubt, ist alles möglich. Und jetzt gehen wir kurz raus aus der Geschichte. Was ist mit diesem Satz schon alles geglaubt worden? Und oft ist eine Enttäuschung damit einhergegangen. Viele Tränen sind geflossen, weil Menschen verzweifelt sind an diesem Satz, an dem, was sie dort gebetet haben, an dem, was sie an Hoffnung gelegt haben, in das, was sie zu Jesus gebracht haben. Und sie sind verzweifelt an sich selbst und an Gott. Und wie als wenn der Vater all diese Geschichten kennt, schreit er es heraus. Er schreit diesen Satz heraus, er flüstert ihn nicht, er sagt es nicht, er wägt nicht ab und sagt es so vor sich hin, sondern er schreit es heraus. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und ich will kurz unserer Vorstellung ein bisschen auf die Sprünge helfen. Obacht.
Ich glaube! Aber hilf meinem Unglauben!
Man liest diesen Text ja manchmal und stellt sich das gar nicht so vor. Aber er schreit es heraus. Und man spürt etwas von dem Mut, aber auch von der Verzweiflung, von der Angst und von der Hoffnung, die in diesen kurzen Sätzen liegt. Ja, ich glaube. Deshalb bin ich ja da, deshalb bin ich gekommen mit meinem Sohn, deshalb bringe ich dir meinen Sohn. Du bist meine letzte Hoffnung, du bist die letzte Hoffnung für meinen Sohn. Ich setze meinen Glauben auf dich. Wenn du etwas tun kannst, ja, ich glaube das schon. Aber da ist noch was anderes in mir. Glaube ich das wirklich? Glaube ich genug? Kann ich mir das vorstellen, dass du, Jesus, hier noch etwas tun kannst? Die Jünger konnten nichts tun. Die Ärzte konnten nichts tun. Niemand hat meinem Sohn bisher helfen können. Warum dieser Jesus, dieser Zimmermann aus Nazareth? Das ist doch auch nur einer von vielen. Was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Aber ich habe gehört von den Wundern, von diesen besonderen Ereignissen, die sich immer wieder um Jesus abgespielt haben. Und was mache ich jetzt damit? Und so schreit er auch das heraus. Hilf meinem Unglauben. Ich kann das nicht. Jesus, wenn du das jetzt hier von meinem Glauben irgendwie abhängig machst, dann muss ich dir bekennen, da ist auch dieser Zweifel in mir. Ich kann das nicht zu 100, ich kann dir meinen Glauben nicht 100% hinstellen und sagen, ja, das glaube ich jetzt einfach. Ich wünsche es mir, aber ich kann es nicht. Und da kommt mir dieser Text sehr nah. Da kommt mir diese Geschichte sehr nah. Dieser Vater, der gerne glauben möchte, aber nicht kann. Das kenne ich aus Situationen in meinem Leben. Oder auch am Rande bemerkt, die Jünger, die heilen wollen, die beten für diesen Jungen oder was auch immer sie für diesen Jungen getan haben, aber es passiert nichts. Das ist mir dieser Text sehr, sehr nah und dieser Schrei des Vaters sehr, sehr nah. Michael Diener, der Präses des evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, hat es so auf den Punkt gebracht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, das ist die vielleicht mutigste, ehrlichste und wahrhaftigste Weise, wie ich meinen Glauben beschreiben kann. Es kennzeichnet die Spannung zwischen Erwartung und Erfahrung, aber auch zwischen Haltung und Haltlosigkeit. Die mutigste, ehrlichste und wahrhaftigste Weise. Ich kann nur von mir sprechen und du kannst nur von dir sprechen. Aber ich erkenne mich wieder. Ich erkenne mich wieder in diesem Schrei des Vaters. Und ich bringe jetzt noch ein paar Beispiele, die auch Michael Diener so zusammengestellt hat. Ich fand, das konnte ich nicht besser formulieren, deshalb habe ich das von ihm auch genommen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, ich bete. Ich spreche, ich sage, ich schreie, durchleide, bekenne, singe und flüstere, atme diese Worte. Glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich wieder einmal alles von Gott erwarten wollte und mich dabei ertappe, alles selbst zu machen. Wenn ich schon wieder in eine meiner Sündenlieblingsfallen getreten bin und mich frage, ob Gott mir noch gnädig ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn im tiefen Eindringen Gottes Wort wieder nicht alles auf eine Formel zu bringen ist und ich am Ende Gott nur meine leeren Hände hinhalten kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn auf meine Bitten und meine Antwort ich nichts anderes empfange als den Hinweis, mich weiter mit dem Schweigen Gottes zu begnügen. Wenn ich mir für wirklich alles Zeit genommen habe, nur für das Gebet nicht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich mich selbst nicht leiden kann und mir unerklärlich ist, dass Gott mich liebt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich rechthaberisch und lieblos mit anderen umgehe, auch in Gedanken, und ich mir deshalb überhaupt nicht vorstellen kann, warum Gott mit mir noch nicht fertig ist. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn so viele um mich herum an Krebserkrankungen erkranken und sterben und ich erneut mitbeten will um Genesung und Heilung. Wenn ich erschüttert wieder und wieder mitbekomme, dass Glaube leider auch in die Enge, in die Abhängigkeit, ja in geistlichen und sexuellen Missbrauch führen kann. Ich glaube, helf meinem Unglauben, wenn ich verzweifle an der Gespaltenheit der Christenheit, der Rechthaberei, der Unversöhnlichkeit auf allen Seiten. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich nicht merke, wie sehr ich selbst in Gefahr bin, das Wort Gottes mit Füßen zu treten, während ich das anderen Leuten vorwerfe. Wenn ich miterlebe, wie viel Leid meine Geschwister im Glauben in so vielen Ländern dieser Welt ertragen müssen und wieder einmal zweifle, dass Gott das alles sieht. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich erschrecke darüber, dass der Mensch immer mehr Gott spielt, in Gottes Schöpfungshandeln eingreift und die Erde darunter immer mehr ächzt und leidet. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich sprachlos bin angesichts des Leids, das Krieg, Terror und Unterdrückung weltweit hervorrufen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich verwirrt registriere, dass der christliche Einsatz für das Leben am Lebensanfang und am Lebensende noch längst nicht für alle bedeutet, sich dann auch zu dem Satz zu stellen, man lässt Menschen nicht ertrinken. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich mich nicht damit abfinden will, wie viele Menschen Gott vergessen, ohne dass ihnen ersichtlich etwas fehlt. Wenn ich an mir selbst merke, wie selten wir Christen Menschen wirklich einen Unterschied machen. Wenn mir die Perspektive auf Gottes Reich und seine neue Welt verloren zu gehen scheint. Ich glaube, hilf meinem Unglauben, wenn ich bedingungslos geliebt, angenommen und geschützt bin und mein Glück kaum fassen kann. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das sind so einige Beispiele für die Spannung, die wir immer wieder erleben, wenn wir die Augen aufmachen für die Welt um uns herum, für unsere eigene Welt und nicht einfach sagen, ach, ist halt so. Wenn wir wirklich ehrlich zu uns selbst und zueinander werden, dann merken wir, das ist nicht wegzuargumentieren. Das ist nicht wegzuerklären. Das ist nicht einfach zu glätten. Mein Glaube ist so jedenfalls nicht mit einem irgendwie geraden Weg, ohne Stolpersteine. Mein Glaube geht immer so weiter und geht irgendwann durch die Decke. Nein, es ist ein Auf und Ab. Ich kenne diese Spannung zwischen Glaube, Vertrauen und Unglaube und Zweifel. Die Frage ist also nicht, gibt es Zweifel in unserem Glauben? Für mich jedenfalls nicht. Ich muss immer wieder sagen, für mich darf dir ja nicht einfach was unterstellen. Ich wette allerdings, dass ihr diese Fragen auch kennt. Und deshalb ist die Frage nicht, was, gibt es Zweifel, sondern was machen wir mit diesen Zweifeln? Wo gehen wir hin mit diesen Zweifeln? Und ich habe eine Studie gefunden von Tobias Feix. Eine Empirikerstudie. In diesem Rahmen haben sie Leute befragt, die mal geglaubt haben, die aber den Glauben verloren haben. Und sie haben geguckt, wie ging dieser Prozess vonstatten. Ist ja fast ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht voyeuristisch oder was auch immer, aber sie haben sich gefragt, wie kann das sein, dass Leute glauben und ihren Glauben verlieren. Und ein wesentliches Motiv, was Menschen genannt haben, war, dass für ihre Zweifel, für ihre Fragen kein Platz gewesen ist in der Gemeinde. Da war keine Möglichkeit, diese Fragen und Zweifel anzubringen. Da war kein Gegenüber, mit dem man ins Gespräch kommen konnte über diese Zweifel und Fragen. Oder wenn man sie eingebracht hat, dann wurde gesagt, ach, da kommst du schon drüber hinweg oder jetzt stell dich mal nicht so an oder das wird schon irgendwie. Aber nicht ein wirklicher Diskurs über die Fragen und Zweifel, die das Leben uns manchmal stellt und die dann auch von unserem Glauben nicht Halt machen. Und ich bitte euch, das einmal einfach erstmal wahrzunehmen und nicht zu sagen, in unserer Church ist alles anders. Bei uns gibt's das nicht. Diese Studie zeigt, dass in Gemeinden einfach ein Klima oft herrscht, wo man sich gar nicht traut, seine Fragen und Zweifel wirklich auf den Tisch zu legen. Und dann ziehen wir Masken auf. Wir kennen die frommen Antworten, die richtigen Antworten, die wir geben müssen, damit keiner mehr Fragen stellt. Wir wissen auch, dass wir sonntags hier besser lächeln, weil sonst könnte ja jemand nachfragen, wie geht's, und dann wird's unangenehm und dann kommt das wieder alles hervor und ich merke aber, dass keiner wirklich was mit meinen Zweifeln und Fragen anfangen kann. Deshalb lieber lächeln, als zu zeigen, dass ich mit diesen Liedern, mit der Predigt, mit all dem, was hier passiert, irgendwie im Moment gar nicht so viel anfangen kann. Wir wissen, wie wir uns richtig zu verhalten haben. Was so die Standards sind, die ausgesprochenen und die unausgesprochenen Standards in der Gemeinde. Und dann spielen wir mit, weil kein Raum ist für die Zweifel und Fragen, die mich bewegen. Und genau das nährt natürlich Zweifel und Fragen ungemein, wenn die so unter der Decke bleiben und ich das nur mit mir ausmachen muss und dann ist die Tendenz da, dass ich mich in mir selbst verliere und irgendwann einen Schlussstrich ziehe. Der Vater in der Geschichte macht das anders. Er schreit's heraus in aller Öffentlichkeit vor Jesus. Einfach so schreit er diesen Mix aus Glauben, aus Unglauben, aus Fragen, aus Zweifeln heraus. Und was passiert? Jesus so, also komm mir nicht damit. Du müsstest eigentlich schon weiter sein, irgendwie, ach, und irgendwann, also diese, dann komm später nochmal wieder, wenn du diese Fragen für dich geklärt hast, ob ich dir helfen kann oder nicht. Nein. Jesus geht auf diesen Vater ein. Dieser Vater darf so sein bei Jesus. Elke Werner hat es in ihrem Buch zur Jahreslosung, das ihr auch am Büchertisch erwerben könnt, wie folgt ausgedrückt: Zweifel sind bei Gott willkommen. Denn sie zeigen, dass wir die Frage nach Gott ernst nehmen. Zweifel sind bei Gott willkommen, denn sie zeigen, dass wir die Frage nach Gott ernst nehmen. 100 Zweifel sind besser als ein Schulterzucken. So nach dem Motto, ach, ist mir alles egal. Das interessiert mich nicht, beschäftige ich mich nicht weiter mit, lege ich einfach beiseite und mache einfach so weiter. Dieser Mann zeigt, dass er Gott ernst nimmt, dass er diese Situation ernst nimmt, dass er wirklich um seinen Sohn ringt, dass er um seinen Glauben, um sein Vertrauen ringt und er merkt einfach, er möchte gerne, aber er kann nicht. Und diese Zweifel dürfen wir haben. Und mit diesen Zweifeln bist du bei Gott willkommen. Und so macht uns die Jahreslosung Mut, uns zu öffnen und das nicht zu verstecken hinter Masken und irgendwie uns was vorzuspielen, sondern ehrlich zu werden. Vor uns selbst, vor vertrauten Menschen in der Gemeinde und vor Jesus im Gebet. Für Jesus sind Zweifel kein No-Go. Jesus drückt das nicht weg und drückt dich weg damit und sagt, so kann ich nichts mit dir anfangen. Das merken wir hier in der Geschichte, das merken wir aber auch an anderer Stelle. Wenn man sich zum Beispiel die Begebenheit mit Thomas anschaut in der Bibel, ein Jünger von Jesus, der Jesus nachgefolgt ist, der bereit war, für Jesus mit in den Tod zu gehen, das haben alle Jünger so gesagt. Und dann wird Jesus gekreuzigt, steht nach 3 Tagen auf vom Tod und Thomas kann nicht glauben, was ihm die anderen Jünger dann sagen. Sie sagen, sie haben den auferstandenen Jesus gesehen, sind ihm begegnet. Und Thomas kann es nicht glauben. Und er sagt, ich kann das nicht glauben, bevor ich nicht meine Finger in die Wundmale von Jesus gelegt habe, bevor ich ihm selber begegnet bin. Und Jesus geht auf diese Zweifel, auf diese Fragen, auf diesen Thomas ein. Er erscheint den Jüngern ein weiteres Mal. Er begegnet Thomas und geht darauf ein. Er darf das fühlen. Er darf genau das fühlen, was er sich so sehr wünscht. Jesus begegnet ihm und hilft ihm, diese Zweifel zu überwinden. Diese Zweifel sind nicht zu einem Hindernis geworden zwischen Jesus und Thomas, sind nicht irgendwie ein Störfaktor für die Beziehung, der irgendwie weg muss. Jesus lässt sich darauf ein und begegnet Thomas, wendet sich ihm zu, so wie dieser Thomas es braucht. Und Thomas erlebt damit etwas, was der Schriftsteller Fjodor Dostojewski so formuliert hat von sich: Jedes Mal, wenn ich zweifle und mich nach allem hin und her wieder für Gott entschieden habe, komme ich ihm einen Schritt näher. Zweifel sind sehr unterschiedlich, woran wir zweifeln. Zweifel sind auch schmerzhaft. Wir wünschen uns keine Zweifel in unserem Glauben, in unserem Leben, aber sie sind da. Und sie sind nicht nur schlecht. In der Situation, wenn das einen hin und her wirft, ist es alles doof und man will das nicht haben. Aber diese Zweifel können dazu führen, dass wir Gott einen Schritt näher kommen. Diese Zweifel können sogar zu einem Gewinn für uns werden. Der amerikanische Theologe Frederick Buechner hat es so formuliert: Zweifel sind die Ameisen in der Hose des Glaubens, sie halten ihn wach und in Bewegung. Das ist jetzt etwas salopp, aber Zweifel sind nicht nur schlecht, sondern da passiert was. Wir wägen ab, wir hinterfragen Positionen und können uns manchmal auch wieder neu ganz fest auf Positionen stellen. Das wirft manchmal alles durcheinander, aber die Chance ist da, dass der Glaube in Bewegung bleibt und dass wir einen Schritt näher kommen zu Gott. Etwas zurückhaltender hat es der katholische Priester Thomas Hallig formuliert in seinem Buch. Der Titel ist auch sehr gut: Glaube und sein Bruder Zweifel. Glaube ohne kritische Fragen würde in langweilige und leblose Ideologie umschlagen. Denn es geht im Glauben um ein Geheimnis. Deshalb dürfen wir nie vom Weg des Suchens und des Fragens abkommen. Der Glaube ist ein Geheimnis. Den kriegen wir nie ganz zu packen. Das ist nie so, dass wir irgendwann dastehen und sagen, hey, mein Glaube ist fertig, mein Glaube ist abgeschlossen, mein Glaube ist super. Wir werden immer wieder an Punkte kommen, wo wir Fragen haben an diesen Gott, wo wir mit Zweifeln zu tun haben. Aber diese Haltung des Suchens und des Fragens ist angemessen, wenn wir über Glauben sprechen, wenn wir über unseren Glauben nachdenken. Weil das kennen wir. Und deshalb dürfen wir uns das erlauben auch im Miteinander, dass wir einander erlauben und ausstrahlen: Hier sind Fragen und Zweifel willkommen. Hier darfst du mit deinen Fragen und Zweifeln sein bei uns. Weil ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, ob Zweifel wirklich zum Gewinn für jemanden werden können oder ob sie ihn zerreißt. Ich glaube, was wir hier ausstrahlen in der Gemeinde, in unseren Hauskreisen, in den Kleingruppen, wenn wir da ausstrahlen, hier sind Fragen und Zweifel willkommen, dann ist die Chance groß, dass Zweifel auch irgendwann zum Gewinn wird. Wenn wir das nicht ausstrahlen und wenn Leute das Gefühl haben, sie dürfen das bei uns gar nicht haben, sie dürfen gar nicht zweifeln und fragen, dann zerreißt es Leute. Dann treibt sie von uns weg, weil sie merken, sie haben hier keinen Platz mit ihren Zweifeln und Fragen. Die Jahreslosung kommt mitten aus dem Leben. Das sehen wir in dieser Szene, in der Geschichte mit dem Vater und seinem Sohn. Und sie hat auch eine Wirkung und entfaltet sich mitten in unserem Leben. Und ich glaube, die Voraussetzung dafür ist, dass es wirklich zur Entfaltung kommt, dass wir diese Zweifel und Fragen rauslassen. Wenn du magst, auch rausschreist. Jesus kann das ab. Jesus kann das ab. Ob wir das abkönnen miteinander, müssen wir noch testen dieses Jahr. Und deshalb empfehle ich dir, wenn du schreist, schrei erstmal im Wald oder bei vertrauten Leuten und nicht direkt hier im Gottesdienstsaal. Aber lass es raus. Der Vater schreit und Jesus handelt. Jesus hilft dem Sohn, Jesus heilt den Sohn, dem Vater ist geholfen. Das können wir jetzt nicht vertiefen an dieser Stelle, weil wir das ja nicht immer so erleben, aber hört vielleicht nochmal die Predigt vom starken Gott aus der Adventszeit. Wenn ihr dazu nochmal Fragen habt, hört euch das an, wie Gott wirkt in solche Situationen hinein, wo wir so verzweifelt sind, weil wir Hilfe erwarten und Hilfe uns wünschen von diesem starken Gott. Jesus geht dann nochmal auf die Jünger ein, die ja irgendwie auch verzweifelt sind an dieser Situation. Die wollten gerne helfen und können es nicht und fragen dann Jesus nochmal, warum ging das denn nicht? Und Jesus sagt dann einen Satz, der irgendwie so einfach und banal klingt: Hier kann nur mit Gebet geholfen werden. Und fragst du dich, was haben die Jünger denn bisher gemacht? Haben die vielleicht geschrien? Haben die geboten? Was haben die da alles für eine Show abgezogen? Scheinbar hatten sie nicht gebetet in dieser Situation. Und ich glaube, dass es auch für uns in dieser Einfachheit ein ganz wichtiger Hinweis ist für all diese Situationen, weil ich glaube, wir versuchen es viel zu oft alleine. Wir versuchen viel zu oft irgendwie selber klarzukommen mit Dingen und beten nicht. Beten nicht für die kleinen und großen Herausforderungen unseres Lebens. Und manchmal ist Gebet einfach dieser glaubende, dieser zweifelnde, dieser kapitulierende Schrei: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Manchmal muss man nicht mehr sagen, sondern Jesus einfach so begegnen. Mit diesem Satz, mit diesem kurzen Gebet oder mit was auch immer du dich dann in die Arme von Jesus wirfst, ohne zu wissen, was passiert. Aber da kannst du drauf vertrauen, wenn du dich im Gebet an Jesus wendest, wird er handeln, wird etwas passieren. Nicht immer das, was wir uns genau vorstellen und wünschen, aber Jesus wird etwas tun. Ich darf die Band auch nach vorne bitten, weil wir uns jetzt gleich im Lobpreis auch in Gottes Arme werfen. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat folgenden Satz gesagt über Glauben und den möchte ich an das Ende dieser Predigt stellen. Der Glaube ist ein mutiger Sprung ins Ungewisse, der aus der Hoffnung lebt, dass Gott einen auffängt. Wir wissen es nicht. Glaube ist nicht Wissen. Wir wissen nicht, was Gott tut, aber wir dürfen Hoffnung haben, begründete Hoffnung, dass Gott uns auffängt. Und so lasst uns jetzt in der Zeit, wo wir mit Liedern vor Gott kommen, uns Gott so hinwerfen, so losspringen in seine Arme und ihm einfach das sagen, was auf dem Herzen ist. Ich ermutige euch, sowohl die Lieder als Gebet zu nehmen, als auch selber Worte zu finden, in denen ihr euch im Stillen an Gott wenden könnt mit dem, was auf eurem Herzen ist. Und wenn jemand schreien will, dann schreie er während dieser Lobpreiszeit. Ich möchte gerne noch beten. Jesus Christus, wir danken dir für diese Geschichte. Wir danken dir für das, was wir von dir lesen dürfen in der Bibel. Wir danken dir dafür, dass du mitten in diese Situation hineingekommen bist, dass du da nicht irgendwie von diesem Berg schon gesehen hast, ach, da unten, da ist wieder irgendwie Palaver und da ist irgendwie Uneinigkeit und da kommen Leute nicht klar, da will ich mich gar nicht reinbegeben. Jesus, du bist mitten hineingekommen. Wir danken dir dafür, dass du diesem Vater begegnest, diesem Sohn begegnest. Wir danken dir dafür, dass du nicht die Nase rümpfst vor den Fragen und Zweifeln, vor der Zerrissenheit, in der wir uns manchmal befinden, dass wir gerne glauben wollen, aber merken, wir können es nicht. Oder da sind so viele Zweifel in uns, die an uns nagen. Wir danken dir dafür, dass wir dir das einfach so sagen dürfen. Wir danken dir, dass wir uns mit dem Ganzen dir zumuten dürfen und wir danken dir dafür, dass du so für uns da bist und so begegnest. Und du siehst jetzt all die Situationen auch, die uns während der Predigt vor Augen gestanden haben, wo wir das genauso erleben, wo wir in Herausforderungen stehen, wo Leid da ist, wo Trauer da ist, wo wir Fragen haben, wo wir irgendwie nicht klarkommen mit dem, wie sich unser Leben gerade entwickelt. Und wir bitten dich darum, dass wir dich so erleben dürfen, wie die Jünger, wie der Vater, dass du an unsere Seite trittst, dass wir spüren, du lässt uns nicht im Stich. Und wir beten darum, dass du etwas tust, um unsere Zweifel mit uns zu überwinden, damit wir dir einen Schritt näher kommen. Wir wollen dir näher kommen. Und wenn unsere Zweifel und Fragen dazu dienen, dass wir dir näher kommen, dann wollen wir sagen, okay, dann sind sie da und dann wollen wir sie akzeptieren, aber wir beten darum, dass genau das in unserer Gemeinschaft auch passiert, dass wir durch diese Zweifel dir näher kommen und dass diese Zweifel uns nicht von dir wegtreiben. Wir beten darum, dass wir dir näher kommen dürfen, an diesem Sonntag jetzt auch noch in der Anbetungszeit. Danke, dass wir springen dürfen und wir danken dir dafür, dass wir eine begründete Hoffnung haben, dass du uns fängst. Du bist der gute Gott und wir beten dich an. Amen.